Radio Island. You can find it at World Wide Web. You can find a meeting between culture and politics. Come to use Radio Island.
Hallo ihr da draußen an euren Audiogeräten. Ich begrüße euch ganz herzlich zur vierten Sendung von Radio Island. Wir haben November, das hat jeder gemerkt. Es regnet jeden Morgen, wenn man aufsteht. Es ist kalt und grau. Und damit habe ich auch schon eine super Überleitung für unseren Schwerpunkt gefunden. Denn auch die politische Lage, wenn man es so nimmt, ist mittlerweile wieder kalt und grau geworden. Der NPD-Wahlerfolg nicht zuletzt, ein Übergriff von Nazis auf eine Antifa-Demo in Chemnitz und auch der Bombenanschlag in Wurzen zeigen dies. Es ist also wieder soweit und unser Schwerpunkt heißt heute Alter Wein in neuen Schläuchen, Antifa 2004. Was heißt das und was gibt's zu tun? Christian hat sich dazu Stimmen eingeholt.
Unter der Regie der Djangerwirt fand am 20. Oktober eine Veranstaltung unter dem Titel Kein Problem mit Nazis zum Stand der Antifa im Jahr 2004 statt. Neben Jan Rudisleben vom BGR Leipzig und Lisa, einer Vertreterin der Kampagne gegen Naziläden, saßen Solveig Höppner vom mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Angelo Lucifero von Verdi in Thüringen auf dem Podium. Für unseren Schwerpunkt soll zunächst beleuchtet werden, weshalb nach dem proklamierten Ende der Antifa eine erneute Beschäftigung mit eben jener unumgänglich scheint. Zur aktuellen Notwendigkeit einer Auseinandersetzung führt dazu Lisa von der Kampagne gegen Naziläden aus.
Besonders problematisch ist dabei die Tatsache, dass Nazis in letzter Zeit zunehmend versuchen, in allen möglichen Subkulturen Fuß zu fassen und damit natürlich ihr Einflussbereich zu erweitern, was letztendlich dazu führt, dass man linke Freiräume von Nazis streitig gemacht werden, was man zum Beispiel bei Hardcore-Konzerten im AJZ in Chemnitz feststellen kann, dass da halt Nazis auftauchen, auf den Konzerten halt tanzen wollen, Spaß haben wollen, wie auch immer, die zum Teil auch gar nicht erkannt werden, weil sich natürlich irgendwie halt auch der Kleidungsstil von Nazis geändert hat. Das Klischeebild von dem Bringerstiefel-tragenden und Bomber-tragenden Nazi haut halt einfach nicht mehr hin.
Bezüglich der Wahlerfolge der NPD in Sachsen meint Rudisleben vom BGR Leipzig.
Was hat also jetzt die Wahl in Sachsen offenbart? Sie hat offenbart, und da will ich Lisa zustimmen, dass es sich da nicht um eine Protestwahl handelt, sondern dass es mindestens 10% in Sachsen gibt, die ganz offen sich dazu bekennen, dass sie Nationalsozialismus gut finden. Denn die NPD ist nicht einfach irgendwie so eine Partei, was man vielleicht vor ein paar Jahren beim ersten DVU-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt noch hätte sagen können, die kannte niemand und das klang nur irgendwie gut, die Sau rauslassen. Die NPD ist eine Partei, da weiß jeder, der die wählt, das sind Nationalsozialisten. Also, und wenn man das nicht so benennen kann, dann weiß man zumindest inhaltlich, was die wollen. Da gab es ein Verbotsverfahren, wo das lang und breit ausgewalzt worden ist, dass das Nazis sind. Das ist durch alle Medien gegangen, also wer irgendwie Wahlzettel lesen kann, musste auch das lesen können. Und sobald man sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigt, dann hört man von denen ja auch immer, dass sie sagen, ja, 1933 ist das Arbeitslosenproblem gelöst worden, unser größtes Problem ist Arbeitslosigkeit. Den Rest sagen sie dann nicht mehr, zumindest nicht im Fernsehen, aber was damit gemeint ist, ist ja ganz klar. Also 10% der Leute, die ganz, also in anderen, in bestimmten Regionen dann eben auch entsprechend mehr, 10% der Leute, die ganz offen irgendwie Nationalsozialismus wählen.
Und diese Punkte verschärfen sich im Nachgang der Landtagswahl, weil die Nazis momentan halt ein Selbstbewusstsein gewinnen. Das zeigt sich zum einen an der steigenden Zahl an Übergriffen, sowohl in der sächsischen Schweiz, aber ich denke auch anderswo, also das ist das, was ich jetzt irgendwie so präsent habe. Und zum anderen wird es auch deutlich an dem Vorgehen der Nazis, zum Beispiel gegen die Kampagne. Also ich denke, dass hier eigentlich alle von Chemnitz gehört haben, dass Nazis da versucht haben, die Antifa-Demonstration anzugreifen. Was halt zeigt, dass die Nazis sich eben nicht mehr darauf beschränken, einfach eigene Demonstrationen durchzusetzen, sondern auch andere Demonstrationen nicht mehr zulassen.
Daran anschließend Jan Rudisleben vom BGR Leipzig.
Was man auch feststellen muss, und was diese Landtagswahl offenbart hat, ist, dass es offensichtlich in dem, was sich bürgerliches Lager nennt, überhaupt keine politische Reaktion gibt. Es ist überhaupt nichts bisher dazu gesagt worden, wie man sich von diesen Nazis abgrenzt. Man sagt irgendwie, die NPD ist eine rechtsradikale Partei und deswegen grenzt man sich davon ab, aber inhaltlich ist nichts dazu zu hören. Unmittelbar nach der Wahl wurde ja noch ganz oft gesagt, man müsse sich jetzt politisch mit der NPD auseinandersetzen. Was bedeutet das offensichtlich, sich politisch mit der NPD auseinanderzusetzen? Das bedeutet, sie zu Interviews einzuladen, Talkshows mit ihnen zu machen und Nazis irgendwie erstmal was erzählen zu lassen. Also wie absurd es ist, das muss man wahrscheinlich schon mal aussprechen, weil es ja in dieser Gesellschaft sonst nicht ausgesprochen wird, aber das ist ungefähr so, als würde Simon Wiesenthal-Sender sich nur mit Antisemiten auseinandersetzen können, indem es die erstmal einlädt und die erzählen, dass das einen Holocaust nie gegeben hat. Das ist doch keine politische Auseinandersetzung, die da stattfindet. Wenn man sich dann noch das Niveau anguckt, auf dem da miteinander geredet wird, dann kann man eher davon sprechen, dass gerade eine Normalisierung dieser Position stattfindet. Der Ministerpräsident von Sachsen hat, glaube ich, gestern, als dieser Einzug in den Landtag war, gesagt, er will sich politisch mit denen auseinandersetzen und das bedeutet für ihn zu sagen, dass die Konzepte der NPD nicht tragen. Das ist ungefähr eine politische Ebene der Auseinandersetzung, die Milbrandt auch mit der SPD hat, wenn sie Wahlkampf gegeneinander machen oder halt eben mit allen Parteien, die irgendwie untereinander konkurrieren, die sagen sich immer gegenseitig, dass sie ihre politischen Konzepte nicht tragen. Da kann man also nicht davon sprechen, dass da irgendwas zu erwarten wäre. Vielmehr ist dann eher zu beobachten, dass halt tatsächlich das passiert, was auch schon im Wahlkampf immer der PDS vorgeworfen wurde, dass man die Parolen gar nicht so sehr unterscheiden könnte, die da geäußert werden, also das, was auf den Wahlplakaten steht. Und das ist aber ein Problem, das nicht nur die PDS hat, sondern das haben eigentlich alle.
Weiterhin problematisiert Rudesleben das.
Erstarken völkische Erklärungsmuster im Zusammenhang oder vielmehr im Umfeld der Hartz-IV-Proteste. Also dass man dort schon merken konnte, was dort passiert, ist eine ganz andere Mobilisierung, also noch zu Zeiten der Friedensdemonstrationen stattgefunden hat. Hier wird wieder auf Wir sind das Volk gesetzt, wir sind ein Volk gesetzt. Es wird sich ganz stark mit diesen Fragen auseinandergesetzt, wie kann hier so eine Solidargemeinschaft verankert werden und eben immer in so einem völkischen Kontext oder zumindest nicht trennbar von einem völkischen Kontext. Dann ist es nämlich nicht nur so, dass man die Nazis nicht mehr anhand ihrer Kleidordnung erkennen kann, sondern das, was eigentlich typisch ist für so einen rechten Konsens, man kann sie auch nicht erkennen, wenn sie mit einem reden. Und wenn man mit den Leuten geredet hat, die bei den Montagsdemos waren, dann muss man jetzt nicht unbedingt sagen, die waren alle so drauf, aber da waren genug dabei, die man gut und gerne auch unter Nazis hätte subsumieren können, abgesehen von den 15 Nazis, die bei den Montagsdemos sich mit Transparenten geoutet haben.
Wenngleich durch die auf dem Podium vertretenen Personen zum Teil recht unterschiedliche politische Arbeit repräsentiert wurde, so waren sich doch zumindest oberflächlich betrachtet alle in einem Punkt einig. Ein rechter Konsens eint Nazis und weite Teile unserer Gesellschaft und daraus beziehen Nazis ihre derzeitige Stärke. Dazu Solveig Höppner vom mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus in Sachsen.
Rechtsextremismus ist kein Phänomen irgendwelcher rechter Ränder, wie das gerne in der Öffentlichkeit rüberkommt, insbesondere bei Politikern, auch beim Verfassungsschutz beispielsweise, der immer so ein Modell hat von irgendwie einer, weiß ich auch nicht wie auch immer, gearteten, scheinbar normalen Mitte und wo es dann links und rechts Abweichungen gibt. Wir sind der Auffassung, dass das Bild nicht stimmig ist, sondern Rechtsextremismus ist für uns ein Diskurs, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt, der in der Mitte der Gesellschaft geführt wird und es ist vor allen Dingen auch kein Jugendproblem, wie es gerne dargestellt wird.
Anschließend daran führt Lucifero aus.
Die Neonazis sind das geringste Problem. Das Problem sind die Bürger, weil, deshalb sagte ich ja, annähernd realistische Widerspiegelung, wenn die Neonazis das Bürgerdenken widerspiegeln würden, dann müssten im Landtag ca. zwischen 20% und 25% Neonazis sitzen, weil in Thüringen zum Beispiel bei einer Bürgerbefragung, sogar von der CDU-Landesregierung gemacht, 25% die Meinung geäußert haben, eine Diktatur ist in Ordnung, Hauptsache sie ist sozial. Das ist nichts anderes als nationaler Sozialismus.
Ein weiterer Grund, weswegen Antifa-Arbeit nach wie vor notwendig ist, ist es, dass in Sachsen eine rassistische Alltagskultur gibt und auch eine Jugendkultur, die zunehmend und in großen Teilen rechts kodiert ist. Es wird ja nicht umsonst seit einiger Zeit, sprich seit einigen Jahren schon, in einigen Regionen von einer Dominanzkultur gesprochen. Dafür das Paradebeispiel war halt immer die Sächsische Schweiz. Aber inzwischen gibt es halt auch andere Regionen, in denen man halt von einer Jugendkultur, von einer rechten Jugendkultur als Normalität sprechen kann.
Meint Lisa stellvertretend für die Kampagne gegen Naziläden.
there's no need for words. Oh, making feels like heaven, 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 heaven here on earth.
Abschließend soll beleuchtet werden, worin die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Diskussion Perspektiven für die Antifa-Arbeit im Jahr 2004 sehen, beziehungsweise welche Ansätze sie als gescheitert betrachten. Dazu nochmal Jan Rudisleben.
Das Problem, das sich damals stellt, ist, dass aus der Analyse eines rechten Konsens eigentlich überhaupt keine adäquate Strategie gefolgt ist. Wir wissen inzwischen relativ gut, was nicht funktioniert. Es reicht durchaus nicht, militant gegen Nazis vorzugehen. Das hat sich in Wurzen schon Anfang der 90er Jahre gezeigt. Die nächste Strategie war, zu versuchen, solche Orte zu stigmatisieren, also zu sagen, Wurzen ist das übelste Nazi-Nest. Das stimmt zwar, also insofern war die Stigmatisierung berechtigt. Inzwischen kann man solche Analysen also nicht nur hier auf dem Podium hören, man hört sie im MDR in Beiträgen von jungen Journalistinnen und Journalisten, sie lassen sich auch im Radio hören. Also das ist, also zu sagen, dass es irgendwie eine rechte Alltagskultur in der sächsischen Schweiz gibt, dass dort alle Leute irgendwie gar nicht richtig was schlimm finden können an der NPD, auch dass die Nationalsozialisten sind, das nicht schlimm finden, damit kann man heutzutage niemanden mehr stigmatisieren. Das ist für Pirna, das ist für Sebnitz, das ist für alle bekannt. Da trägt man Eulen nach Athen. Was war die nächste Strategie? Die nächste Strategie war, mit sogenannten zivilgesellschaftlichen Kräften zu kooperieren, also sowas zu unterstützen, was das ZDK macht, das gut zu finden, dass es mobile Beratungsteams gibt, zu gucken, dass sich dort irgendwie was aufbauen lässt, dass den Leuten, die davon, also die von Nazi-Gewalt zum Beispiel betroffen sind, dass denen geholfen wird. Inzwischen, nachdem der Aufstand der Anständigen vorbei ist, nachdem der Antifa-Sommer vorbei ist, nachdem diese Beratungsteams etabliert worden sind und auch ja längere Zeit gefördert worden sind von staatlicher Seite, müssen wir feststellen, auch diese Strategie ist offensichtlich gescheitert und gerade ist ja ein ganz deutliches Abklingen von so einem Engagement zu betrachten. Also alles, was es mal so einen zivilgesellschaftlichen Aufbruch selbst in Städten wie Leipzig gegeben hat, ist im Niedergang begriffen. Vor der Landtagswahl gab es nochmal so ein Aufbäumen, wo die Stadtratsfraktionen dazu aufgerufen haben, gegen Nazis zu demonstrieren, also insbesondere auch gegen die Wahl von Nazis. Da sind insgesamt 350 Leute gekommen, trotz prominenter Unterstützung. Also deutlicher kann man, glaube ich, nicht von einem Niedergang sprechen. In unserer eigenen Geschichte, also nachdem diese ganzen Sachen probiert worden sind, hat es dann ab 2001 einen Bruch gegeben, also als es diesen zivilgesellschaftlichen Aufbruch gab. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der eben unter solchen Titeln steht wie Wir sind ein tolerantes Sachsen oder Man will das bessere Deutschland sein. Da war für uns schon klar, hier wird praktisch ein Nationalismus durch den anderen ersetzt und das hat mit dem, was wir an politischen Zielen haben, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Insofern hat dort halt im Antifa-Sommer zum ersten Mal eine deutliche Abgrenzung stattgefunden. Ein Grund dafür war auch, dass mit denselben Argumenten, mit denen gegen Nazis vorgegangen worden ist, auch der erste Kriegseinsatz, der erste Angriffskrieg der Bundeswehr nach 1945 durchgesetzt wurde. Das nächste, was wahrscheinlich den meisten von uns noch in Erinnerung ist, ist ja auch noch nicht so lange her, war eine Abgrenzung von dieser Zivilgesellschaft im Rahmen der Friedensbewegung. Auch da wieder ein ganz starker, positiver Bezug auf Deutschland, was für Deutschland und in dem sind dann auch gegen Amerika auf die Straße gegangen, weil man gesagt hat, da muss was entgegengesetzt werden. Wir sind hier für so ein eigenes nationales Kollektiv. Dass wir mit diesen beiden Analysen, also sowohl was die Analyse des Antifa-Sommers als auch die Kritik an der Friedensbewegung betrifft, nicht wirklich durchgedrungen sind zu den breiten Kreisen, die sich vorher noch für eine Politik haben mobilisieren lassen, die stärker gegen Nazis gerichtet war, hängt damit zusammen, dass es uns auch insgesamt nicht gelungen ist, das, was wir dachten, was eine adäquate Strategie gegen Nazis oder gegen dieses Problem des rechten Konsens im Weiteren sein könnte, die umzusetzen. Was folgt aus all dem? Aus all dem folgt, dass Antifa-Aktionen heute bestenfalls noch auf dem Niveau von 1999 stattfinden, also auf dem Niveau, dass 1999 als unbefriedigend, als ein Zustand, der so nicht haltbar ist, eingeschätzt worden ist. Allerdings, und das habe ich ja schon gesagt, ist eben mit solchen Aktionen nicht so richtig ein Blumentopf zu gewinnen. Also wenn nach Pirna gefahren wird, wenn dort eine Antifa-Demo stattfindet, die vielleicht auch versucht, so einen Stigmatisierungseffekt zu erreichen. Ja, dann wird halt was stigmatisiert, was sich ohnehin schon stigmatisiert hat. Und das andere Problem, was heutzutage eben noch da ist, wenn es darum geht zu sagen, irgendwie soll sich in diesen Regionen so ein Engagement bilden, ist, dass wir heutzutage eben anders als 1990 auf eine organisierte, ich will mal sagen, Pseudo-Zivilgesellschaft treffen, weil für eine Zivilgesellschaft selber ist es zu schwach, aber es gibt halt genug Engagement, dass wenn junge Menschen sich dort engagieren wollen, die das absorbieren und sie davon abhalten, eben Antifa-Politik zu machen. Gleichzeitig, und das war ja die Analyse, warum wir angefangen haben zu überlegen, und es ist ja auch schon gesagt worden, wäre eine Organisation von Gegenwehr gerade wieder notwendiger, weil es eben wieder mehr Übergriffe gibt, weil die Nazis sich im Auftrieb befinden und weil das eben eine existenzielle Gefährdung sind. Was dazu aber notwendig ist, ist eben tatsächlich Diskussion gesellschaftlicher Analyse. Und wenn wir von einer Diskussion gesellschaftlicher Analyse reden und dann sagt Solveig, unsere gesellschaftliche Analyse ist, das Nazi-Problem kommt aus der Mitte der Gesellschaft, und da stimme ich zu, also da stimmen wir zu, und dann aber gleichzeitig sagt, wir müssen mit dieser Gesellschaft, aus deren Mitte das kommt, versuchen, das Nazi-Problem zu lösen, dann macht das doch nur irgendwie deutlich, dass das eigentlich ein Ansatz ist, der schon in sich irgendwie nicht funktionieren kann. Also wie will ich Bündnisse in Orten, wo ich eine starke Nazi-Dominanz habe, wie will ich da Bündnisse, die tatsächlich gesellschaftlich relevant sind, mit diesen Leuten schließen, um das Nazi-Problem zu lösen?
Deshalb ist es für Antifa-Politik wichtig, sich auch mit Geschichtsrevisionismus, Antisemitismus und auch Rassismus zu beschäftigen. Des Weiteren halten wir eine reine Anti-Nazi-Arbeit für zu kurz gegriffen, weil das heißen würde, sich nur mit den Auswüchsen zu beschäftigen, wenn man jetzt nur dann aktiv wird, wenn Nazis gewalttätig wären oder in der Öffentlichkeit auftreten. Antifa-Arbeit muss aber auch dort ansetzen, wo Nazis nicht offensichtlich sind, weil sie einfach schon zum Mainstream geworden sind und das Weltbild gesellschaftliche Normalität ist.
So Lisa von der Kampagne gegen Naziläden. Während der Veranstaltung ist jedoch vor allem eines klar geworden: ein erfolgversprechendes Konzept hat derzeit niemand zu bieten. Dennoch bleibt es notwendig und wichtig, Nazis ihre Grenzen zu zeigen. Dazu nochmal Rudisleben.
Aus den Gründen finden wir es halt schwierig, gegen Naziläden zu demonstrieren, wenn der eigentliche Naziladen, der Bäcker nebenan ist, der Fahrschullehrer und der Tierarzt.
Gut, da ich immer sage, Weltraum oben, sage ich, sollen sie machen, Macht, Macht, sage ich, bitte Macht, ne? Aber wenn es auf der Erde, so ein winziger Ort, und dann trotzdem, das ist das, wo ich anfange, mich aufzuregen.
November, Pirna. Schöner Leben ohne Nazi-Läden. In Pirna gibt es einen Laden, wie es in Sachsen inzwischen etliche gibt. Sie werden Nazi-Läden genannt. Dort können sich die Nazis mit dem versorgen, was sie so zum Nazi-Sein brauchen. Vom Thor Steiner-Shirt bis zur Rechtsrock-CD. Der Laden in Pirna heißt Eagle und er ist nur ein Teil einer ganzen Struktur von Läden, Versenden, Plattenlabels und Fansigns. Aber Pirna liegt auch in der Sächsischen Schweiz. Eine Region, in der die Nazis mittlerweile einen Großteil der Jugendkultur dominieren. Eine Region, in der sich auch der Klempner oder der Arzt von nebenan offen dazu bekennen, Nazi zu sein. Doch die Gegenwehr wächst. Ab 27. November wird es in Pirna eine bundesweite Demonstration im Rahmen der Kampagne Schöner Leben ohne Nazi-Leben geben. Schluss mit dem rechten Lifestyle. Nazi-Leben schließen. Am 27. November in Pirna. 13 Uhr, Donauscher Platz. Mehr Infos gibt's auf der Webseite www.stoppnazileben.de.au.
Genau, schön nach Pirna fahren, das ist nämlich wichtig. Das war der Schwerpunkt und dabei habt ihr schon Musik gehört von der wunderbaren Kuba-Crew und diese wird jetzt durch DJ Buga einmal vorgestellt.
Die Kuba-Crew gibt es als solche schon seit mehreren Jahren, ich glaube seit 2001, 2002. Den Kern bilden sozusagen der Windy und ich. Wir sind schon ziemlich lange gut befreundet, wir legen beide Drum & Bass auf als DJs. ja, die Liebe zur Musik und eben auch zu Veranstaltungen haben uns dazu geführt, dass wir selbst jetzt Veranstaltungen organisieren. Wir gehen gemeinsam, so es geht, auf Tour, auf Gigs. Und da gibt es noch jemanden, noch zwei andere, die damit bei uns dabei sind. Das wäre der MC Amon. Also der singt und rappt, während wir die Platten spielen. Das ist eine sehr populäre Angelegenheit im Drum Bass. Die ist weit verbreitet und ich glaube, er ist nicht schlecht. Und dann haben wir noch unseren Youngster, unser neuestes Mitglied sozusagen. Das ist der Soul Slide. Der ist auch ein guter Freund von uns. Ja, und wir arbeiten eigentlich zusammen, weil wir gerne Musik veranstalten und am liebsten natürlich die uns am meisten Spaß macht. Deswegen veranstalten wir Partys zum Beispiel in der Distillery, aber nicht nur dort, sondern auch in der Tango Bar und an anderen Städten. Der Sinn dieses Zusammenschlusses ist eigentlich, dass man gemeinsam eigentlich mehr anpacken kann, dass man die Last, die manchmal dir sozusagen auf einen liegt, um das bestimmte Arbeit irgendwie bewältigt zu kriegen, also Mixer machen, aufnehmen, eine Webseite bauen, Flyer entwerfen, Flyer drucken, die verteilen oder etc., dass man natürlich auf verschiedene Schultern irgendwie verteilt, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich auch musikalisch gegenseitig voranbringen kann, dass man offen ist für die Kritik des anderen und wir speziell versuchen halt, uns eben auch durch den Sound von anderen Leuten zu unterscheiden, indem wir halt versuchen, eine gewisse Art von Sonne in die Tracks rüberzubringen. Also wir mögen vor allen Dingen die Mischung zwischen den Drum-Bass-Tracks und den brasilianisch bzw. südamerikanisch inspirierten Tracks, so wie das eben DJ Marky seinerzeit sehr populär gemacht hat. Das ist ein wichtiger Teil von uns. Also wir sehen das alles nicht zu bierernst, sondern wir haben immer noch genug Freude dran und lehnen uns gerne mal zurück und wollen halt, dass alle tanzen und nicht nur, dass so ein paar ausgeflippte Kerle poken halt. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ja, es gibt eine Webseite von uns, www.kubacrew.com. Da gibt es auch eine Menge Mixe von uns zu hören. Wir bemühen uns zurzeit, jeden Monat einen neuen Mix zu bringen, der auch in CD-Qualität angeboten ist. Kann man uns auch sozusagen kontaktieren oder halt auch buchen, wenn man Bock hat. Und ja, wer Bock hat, so Mixtapes oder Mixe generell von uns zu hören, der kann jederzeit ins Freezone gehen in der Stadt. Dort gibt's Mixe von uns auf Tapes und auf CDs. Dort kann man sich das anhören und sich einen Überblick verschaffen. Ein paar der Tracks, die wir lieben und die wir mögen und selbst auch gerne auflegen, werdet ihr heute in der Sendung hören. Zwei Tracks davon sind auch von mir. Der Rest zeigt eigentlich so ein bisschen das Spektrum auch von den Sachen, die wir halt gerne auflegen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und hört fleißig weiter Radio Island. Knock that shit off, for real. Shit off for real. Shit off for real.
Wenn nichts mehr geht, geht Drum & Bass, die Kuba Crew. Schön. Damit sind wir auch schon bei unserer Rubrik angelangt und da wird es heute auch wieder spannend. Viel Spaß.
Raubkopierer werden seit dem 13.09. mit Freiheitsentzug bis zu 5 Jahren bestraft.
Verbrecher werden bestraft. Bei Raubkopieren nicht zu wenig. Aber was ist eigentlich eine Raubkopie? Was wird denn da geraubt, wenn ich mir aus dem Internet Musik ziehe? Klar ist, was gestohlen und geraubt wird, wenn es sich um Bücher, Schallplatten oder CDs handelt. Diese schönen Gegenstände besitzt man dann. Oder man hat eben eine saftige Strafe. Jetzt passiert doch aber im Internet gar nichts dergleichen. Niemand vermisst anschließend seine 7 Sachen, die CDs stehen immer noch unberührt im Schrank, selbst auf dem Rechner sind sie noch vorhanden. Im Gegenteil, es werden immer mehr. Gestohlen wird hier offenbar etwas anderes. Geistiges Eigentum, die Kreativität der Künstler und Musiker. Dinge, die man nicht kaufen kann. Oder doch? Ist das privates Eigentum, was da in die schönen Songs fließt? Wem gehören denn die Kompositionen und Bilder, wenn sie erst einmal in der Öffentlichkeit sind? Creative Commons License heißt das Zauberwort und meint nichts anderes als das radikale Selbstbestimmungsrecht der Künstler über ihre Werke. Für Tim Preetlove vom Chaos Computer Club Deutschland scheint damit das Problem schon fast gelöst. Worum geht es bei Creative Commons License?
Und hier geht es halt auch schon im Namen. Es geht halt einerseits um Creative Work, also um Kreationen aller Art, möge es Bild, Ton, Text sein. Auf der anderen Seite geht es eben auch um einen Beitrag zum Allgemeingut, zum allgemeinen Wissen, dass man eben einfach grundsätzlich sagt, diese Dinge können kopiert werden, aber unter welchen Bedingungen, das wird jetzt nochmal genauer definiert. Wenn man auf die Homepage geht von creativecommons.org, findet man ein sehr einfaches Webinterface, wo man sagen kann, ich brauche eine Lizenz, klicke die Klick, die ist erstmal grundsätzlich frei, choose a license, mittlerweile gibt es das auch alles in Deutsch, auch die juristischen Texte übrigens seit kürzesten. Und dann kann man eben in einem einfachen Formular auswählen, was möchte ich denn eigentlich? Da gibt es eben einfache Unterscheidungen, wo man sich eben entscheiden muss, was man haben will. Der Hauptpunkt ist erstmal kommerzielle Nutzung, ja, nein. Soll also mein Werk kommerziell verwendbar sein von Dritten? Oder man sagt halt explizit, nee, ich will zwar schon, dass ihr das kopieren dürft, aber eben nicht zu kommerziellen Zwecken. Also wenn es ums Geldverdienen geht, dann habe ich eben meine Vorbehalte. Zweite wichtige Sache ist die Erwähnung der Autorenschaft. Also man kann explizit in der Lizenz sagen, ich bestehe darauf, dass mein Name genannt wird. Oder man sagt halt auch, ach, ist mir egal, so, das ist zwar jetzt irgendwie ganz gut, aber mach einfach, was du damit willst. Ich habe andere Sorgen, andere Geldquellen. Und der dritte Punkt ist die sogenannte Veränderbarkeit. Und die ist ganz interessant. Auch hier kann man sich eben für Ja oder Nein entscheiden. Sprich, darf auf Basis dieses Werkes ein anderes Werk entstehen?
Der Künstler kann sogar festlegen, dass jede Weiterverwertung auch wieder unter Creative License fällt. Prima Sache, möchte man meinen. Wo ist der Haken? Warum macht das nicht jeder Künstler? Zu neu ist sie vielleicht noch, die Creative License. In der deutschen Version existiert sie erst seit Juni diesen Jahres. Und sie hat Feinde. Das etablierte Musikbusiness fürchtet weitere Verkaufseinbußen. Das Problem heißt nicht nur Raubkopie. Die Musiker selbst verweigern sich dem Geschäft. Ob sich Common License in der Zukunft durchsetzt, wird sich zeigen. An einem Umdenken kommt die Musikindustrie nicht mehr vorbei. Sie muss sich zwangsläufig von ihren starren Konzepten lösen. Das Zeigen auf die bösen Buben vor dem Kopiergerät reicht jedenfalls nicht aus. Weitere Informationen zu dem Projekt findet ihr unter www.creativecommons.org.
Okay, das war jetzt die Rubrik mit einem Beitrag von Tim Breedlove, der sprach über die Creative Commons License und Tim Breedlove ist auch Mitglied im Chaos Computer Club und die haben schon seit 10 Jahren auch Radio im Internet und dann könnt ihr euch durchklicken und auf die Seite www.chaosradio.ccc.de gehen. Da gibt es noch mehr Infos zum Thema Creative Commons License und jetzt geht's weiter mit der Kuba Crew und wunderbarer Musik. We'll be right back.
Trash and Kult.
Mit Abo.
Genau, Trash and Kult, eine wunderbare Sendung von Abo, meinem Lieblingsmoderator. Und die nächste Sendung von ihm ist am 17. November um 21 Uhr hier auf Radio Blau. Und da geht es dann um 5 schwer erziehbare Jugendliche. Abo wird sozusagen interviewen und die Jugendlichen werden aus ihrem Leben erzählen. Und am 1. Dezember sitze ich dann persönlich bei Abo auf dem Folterstuhl und werde über mich und über verschiedene andere Sachen reden mit Abo. Das wird ganz toll. Und jetzt geht's weiter mit der Kuba Crew. Viel Spaß.
trotzdem. Sorge, ne? Weltraum oben. Ne? Sorge, sollen sie machen. Macht, ne? Macht, sag ich, ne? Bitte Macht. Ne? Aber wenn es auf der Erde, ne? So ein winziger Ort und dann trotzdem, das ist das, wo ich anfange, mich aufzuregen.
November, Pirna. Schöner Leben ohne Nazi-Läden. In Pirna gibt es einen Laden, wie es in Sachsen inzwischen etliche gibt. Sie werden Nazi-Läden genannt. Dort können sich die Nazis mit dem versorgen, was sie so zum Nazi-Sein brauchen. Vom Thor Steiner-Shirt bis zur Rechtsrock-CD. Der Laden in Pirna heißt Eagle und er ist nur ein Teil einer ganzen Struktur von Läden, Versenden, Plattenlabels und Fansigns. Aber Pirna liegt auch in der Sächsischen Schweiz. Eine Region, in der die Nazis mittlerweile einen Großteil der Jugendkultur dominieren. Eine Region, in der sich auch der Klempner oder der Arzt von nebenan offen dazu bekennen, Nazi zu sein. Doch die Gegenwehr wächst. Ab dem 27. November wird es in Pirna eine bundesweite Demonstration im Rahmen der Kampagne Schöner Leben ohne Nazi-Leben geben. Schluss mit dem rechten Lifestyle. Nazi-Leben schließen. Am 27. November in Pirna. 13 Uhr, Donauscher Platz. Mehr Infos gibt's auf der Webseite www.stopnazileben.de.au.
Ja, wie andere Radiosender auch, packen wir unsere Sendung voll mit Jingles und Werbung en masse. Aber ihr wisst, es ist einfach mal verdammt wichtig, den Nazis zu zeigen, wo die Grenzen sind. Und deshalb fahrt bitte alle nach Pirna, kommt mit und zeigt, dass wir mit dieser Scheiße nichts zu tun haben wollen und dass wir sowas nicht dulden.
Public IP is an information pool, online radio and many projects. Music and politics. Come to your public IP.
ink coming at you in a militant rap on MTV, coming at you on the internet highway, coming at you courtesy of Sony, Nike. Revolution, revolution, ink, revolution, 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 ink, revolution, 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 ink, revolution, 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 ink.
Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Das war Radio Island, die vierte. Das nächste Mal werden wir in Sachen Geschlechterrollen noch einmal nachhaken und wir werden den Quotenwarnis auf die Pelle rücken, uns also mit der ständigen Forderung einer deutschen Radioquote beschäftigen. Das war's von mir. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.